Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom Sonntag, 25.01.2009. Es ist die letzte Predigt in der Reihe unserer Bibelwoche. Das Thema der Predigt lautet: Mehr Raum für den Himmel auf Erden. Daniel 6. Es spricht Pastor Andreas Schäfer von Langensteinbach.
Einmal wollen wir uns Zeit nehmen, einen Text aus dem Propheten Daniel miteinander zu lesen und ein wenig zu betrachten. Und ich möchte Ihnen gerne aus Daniel 6 einige Verse lesen. Ich nehme an, dass der Text für viele ganz, ganz, ganz bekannt ist. Dann haben Sie, wenn Sie so christlich sozialisiert wurden, so 2 bis 3 Mal in Ihrer Sonntagsschulkarriere schon gehört oder in Kinderbibeln gelesen. Und jetzt gucken wir nochmal uns an, nachdem wir schon, die meisten von uns, schon so ein paar Jahre mit Jesus auf dem Weg sind. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war, lesen wir in Daniel 6. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er 3 Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter nach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Und da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreiches, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wolltest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht dein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach: Das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie sprachen vor dem König Daniel, einer der Gefangenen aus Juda: Der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet 3-mal am Tag. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten, und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm: Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Pers, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf, ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können vor den Löwen. Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen, und sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Das, was hier beschrieben wird, fand statt im Jahr 539. Gestern Abend hatten wir den 12.10. des Jahres 539 gehabt. Und ein paar Wochen später, am 29.10. des Jahres 539, setzt der neue Großkönig Kyros einen ganz wichtigen Mann an, Gubaru oder hier Darius genannt, ein Statthalter, der über einen Großteil des Medo-Persischen Reiches die Oberhand hatte. Der wiederum, wie wir gelesen haben, setzt sie wieder 3 ein und wiederum 120 unter sich, um dieses unglaubliche Megareich tatsächlich souverän beherrschen und regieren zu können. Und von diesen 3, die Darius, der Statthalter, einsetzte, unter diesen 3 zeigte sich einer ganz besonders aus, nämlich Daniel. Allerdings war der Mann ja nicht mehr der Jüngste. Wir wissen, dass zu diesem Zeitpunkt gut 80 Jahre alt war, als er diese Leitungsaufgabe übernahm. Man hatte ihn noch einmal aus der Versenkung des Seniorendaseins herausgeholt. Am 12.10. des Jahres 539 hat er ja einen Spezialauftrag gehabt, damals dem Belsazar, dem auslaufenden Modell des babylonischen Reiches, sein Ende anzusagen. Und jetzt, ein paar Wochen später, war er tatsächlich einer ganz gehobenen politischen Stellung noch einmal hochgepusht worden. Daniel, der Mann, war so unglaublich unabhängig, dass er ganz oben sein konnte, ohne hochmütig zu werden, und ganz unten sein konnte, ohne depressiv zu werden. Weil er eine Sache wusste: was ich lebe, das lebe ich aus meinem Gott und das lebe ich für meinen Gott. Das macht wunderbar unabhängig von Menschen, wunderbar unabhängig von Stand, von Stellung, von Titeln, von Pöstchen und von sonst allem, was man so kriegen kann. Daniel, der Senior, noch einmal einer ganz besonderen Stellung. Und jetzt haben wir dieses Thema für uns heute Morgen: mehr Raum für den Himmel auf Erden. Und ich möchte gerne in der Zeit, die wir heute Morgen jetzt hier über das Bibellesen haben, Ihnen gerne an 3 verschiedenen Aspekten zeigen, wie in diesem Text, mehr Raum für den Himmel auf Erden dargestellt wird. Mehr Raum für den Himmel auf Erden. Das eine ist vielleicht für Sie ein wenig ungewöhnlich im Zugang. Sehen Sie, Jesus Christus begegnet uns natürlich zuallererst im Neuen Testament, in ganz großer Breite. Angefangen Evangelien, nachher der apostolischen Literatur ist voll von Jesus Christus. Aber wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind überzeugt davon, dass Jesus Christus immer schon war. Immer. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Das ist das Grundbekenntnis christlichen Glaubens. Deswegen gibt es die Präexistenz des Sohnes Gottes. Und dieser Sohn Gottes hat sich offenbart auch im Alten Testament. Wenn Sie Judenchristen die Bibel auslegen, hören, dann merken sie etwas davon, was uns als Heidenchristen immer ein bisschen schwer fällt, nämlich Jesus nicht erst ab dem Matthäusevangelium zu entdecken, sondern Jesus zu entdecken ab 1. Mose 1 bis Malachi. Aber da ist er drin. Johannes 5 sagt uns Jesus: ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben, und sie ist es, die von mir zeugt. Und damit meint er das Alte Testament. Und im Lukas-Evangelium Ende, als Jesus mit den Emmausjüngern unterwegs war, lesen wir diesen wunderbaren Satz, wie Jesus ihnen die Schrift öffnete. Und er konnte ihnen nicht das Neue Testament öffnen, das gab es ja noch gar nicht. Er hat ihnen das Alte Testament geöffnet. Sie bekamen quasi einen Schlüssel zur Dekodierung des Alten Testamentes und haben alttestamentliche Texte plötzlich christologisch, das heißt von Christus her, verstanden. Und da sind wir ziemlich ungeübt, wir Heidenchristen, das sollten wir einfach zugeben. Aber natürlich haben wir so ein paar Erfahrungen schon gemacht, wo Jesus im Alten Testament ist, selbstverständlich. Wir kennen wunderbare messianische Texte, wo Jesus angekündigt wird. Wir kennen große messianische Psalmen, Psalm 2, Psalm 110. Wir wissen von der Symbolkraft, wo Jesus sich zeigt, in der Wolke, in der Feuersäule, im Stein. Das sind so Zeichen. Wir wissen auch, dass er sich zeigt in ganz bestimmten Größen. Er ist die personifizierte Weisheit im Alten Bund. All die wunderbaren Passagen. Aber wir haben alles damit auch noch eine weitere Art und Weise, eine andere Form, wie sich Jesus präsentieren kann. Er kann sich nämlich typologisch präsentieren, sagen. Das heißt, wir erfinden etwas, wo wir sagen, Mensch, das erinnert mich doch an Jesus. Das erinnert mich an Jesus. Das heißt, das ist nicht Jesus selbst, aber es ist wie eine Vorabschattung, wie ein Bild, wie etwas Typisches, was uns an Jesus erinnert. Und wenn Sie hier Daniel 6 lesen, da können Sie gar nicht anders, da werden Sie ununterbrochen an Jesus erinnert. Denn das, was hier stattfindet in Daniel 6, ist eine der großen typologischen Weisen, wo Jesus im Alten Testament auftaucht und Sie eine Vorabschattung dessen bekommen, was nachher an Karfreitag und Ostersonntag passiert ist. Sie erleben in dem Daniel einen Typus auf Jesus Christus hin. Ja, tatsächlich. Wie dieser Mann völlig unschuldig verurteilt worden ist. Und Sie erleben in diesem Darius die klassische Pilatusgestalt. Sehen Sie nicht förmlich den Pilatus vor sich, wenn Sie den Darius hier in Daniel 6 sehen. Es gibt unglaublich viele Vergleichspunkte. Sie merken, dass das Umfeld damals bei Darius, wie später bei Jesus, diesen Jesus aus purem Neid wegkriegen wollte. Sie merken, wie der Pilatus im Alten Testament und der Pilatus im Neuen Testament versuchen, da rauszukommen. Sie wollen eigentlich gar nicht diesem Jesus, querstrich diesem Daniel, was zu Leid tun. Er bemüht sich, aber das Gesetz steht ihm im Weg. Und Sie merken, wie nun versucht, das Druckmittel zu umgehen. Er kommt nicht drum rum. Er muss das Todesurteil sprechen. Er steckt ihn tatsächlich in die Grube. Es kommt der Stein davor, der sogar noch versiegelt wird. Also da klingelt es bei allen Ohren, da können Sie gar nicht anders, als typologisch natürlich den Karfreitag förmlich vor sich zu sehen. Wer so ein klein bisschen die Bibel kennt, der weiß, dass der Löwe ein Sinnbild für die satanische Macht ist. Sie erinnern sich doch an Apostel Petrus, 1. Petrus 5. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Diese Macht, die wird da gekennzeichnet und beschrieben. Und früh am Morgen, hören Sie förmlich den Osterklang, früh am Morgen geht schnell der Darius hin und guckt nach, hat mein Kandidat überlebt? Tatsächlich, der hat überlebt. Der hat überlebt. Natürlich, er steht auf, er wird aus der Grube herausgezogen. Ein wunderbar starkes Bild für Jesus an Ostern. Übrigens so, verstehen Sie, so kam der Himmel auf die Erde. So kam der Himmel auf die Erde. Das war's doch. Wir brauchen doch den Himmel auf der Erde. Und wir haben ihn nicht mehr. Wie heißt es in der großen Adventsverheißung? Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erstrahlt über dir. Jetzt kommt der Himmel auf die Erde. Jesaja 63 sagt uns der Prophet, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und das macht er. Er zerreißt den Himmel und er fährt herab. Altes Adventslied, o Heiland, reißt die Himmel aus. Und er macht's. Er macht's. Und dann liegen da in Bethlehem ein paar Pfund Mensch. Gott selbst in Jesus seinem Sohn. Er macht den Himmel auf. Er macht den Himmel auf. Und 30 Jahre später, gerade gelesen, Johannes 1, steht Jesus da. Die ersten Jünger werden berufen. Johannes, Jakobus, Andreas, Petrus. Und dann sagt er ihnen, ihr werdet den Himmel offen stehen sehen. Und Engel Gottes herab und herauf waren. Worüber? Über wem? Über den Menschensohn. Über diesen von Gott auserwählten. Das werdet ihr merken. Gott hat den Himmel aufgemacht. Um den Himmel richtig aufzukriegen, musste er aber nicht nur seinen Sohn in die Krippe von Bethlehem legen. Und brauchte er nicht nur den Rabbi von Nazareth, sondern brauchte den, von dem hier typologisch die Rede ist, der bereit war, in die Grube des Löwen zu gehen, der bereit war, ans Kreuz zu gehen, der bereit war, zu sterben, stellvertretend für Sie und für mich zu sterben. Nur so konnte er den Himmel aufkriegen und auch den Himmel aufhalten. Aber jetzt ist der Himmel offen. Ein paar von Ihnen, die schon so alt sind wie ich und älter, die kennen noch dieses Liedlein. Der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gelitten, gestorben, darum. Das ist es. dass Sie heute hier sagen können, Herr Jesus Christus, ich glaube an dich. Das ist deswegen geschehen, weil er den Himmel zerrissen hat und weil er auf diese Erde gekommen ist. Dass viele mit mir heute Morgen sagen können, ich habe von Jesus Christus das Geschenk der Vergebung meiner Sünden bekommen. Er hat seinen Heiligen Geist in mich wohnen geschickt. Er hat mich angenommen als Kind des lebendigen Gottes. Ich darf ihm gehören für Zeit und Ewigkeit. Das alles deswegen geschehen, weil er am Kreuz gestorben ist und der Himmel endlich aufgegangen ist. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Haben Sie dieses Geschenk des Himmels für sich persönlich angenommen? Was hilft mir das, wenn der Himmel offen ist und ich habe ihn für mich nicht offen? Und deswegen ist das das Entscheidende zu begreifen und zu sehen. Gott hat für mich den Himmel aufgemacht. Und ich werde dieses Geschenk, was er mir gegeben hat, ich werde es annehmen. Und wenn das in diesen Tagen geschehen ist oder an diesen Morgen geschieht, dass der Himmel für Sie aufgeht, dann behalten Sie das nicht für sich. Sagen Sie es irgendjemandem. Sie sagen, für mich ist übrigens auch der Himmel aufgegangen. Ich bin auch einer von denen, die jetzt wissen, der Himmel ist auf. Ich gehöre zu Jesus. Ich lebe mit ihm. Ich habe gemerkt, da ist Raum, ganz, ganz viel Raum für den Himmel auf Erden. Endlich ist der Himmel auf. Das ist das eine. Aber wenn wir das Thema weiter angucken mit dem mehr Raum für den Himmel auf Erden, dann merken wir noch einmal eine ganz andere Dimension, diesen Text, wenn wir uns nun diesen Daniel noch mal ein bisschen genauer anschauen. Denn dieser Daniel ist ja nun dieser Zeuge des Glaubens im Alten Bund. Und die Qualität dieses Daniels ist ja, dass er ganz bewusst sein Leben gelebt hat in der Verantwortung vor diesem Gott. Das war für ihn, für diesen Daniel, nicht nur einfach ein Muss, eine Notwendigkeit, sondern das war einfach eine innere Konsequenz, das war eine innere Logik seines Glaubens. Wer einfach einmal geschmeckt hat, dass der Himmel aufgetan ist, der kann nicht einfach so weiterleben wie bisher. Das geht doch nicht. Und deswegen spüren wir diesen Daniel ab, wie dieser Mann ganz bewusst sein Leben zur Ehre des lebendigen Gottes gelebt hat. Und dieses Leben zur Ehre des lebendigen Gottes zeigte sich bei ihm nicht nur in dem, was wir auch hier erleben, dass er ganz bestimmte Gebetszeiten, ganz viele Prinzipien hatte, ganz bestimmte Art des Gottesdienstes hatte, seinen Sonntag in Anführungszeichen gefeiert hat, sondern was wir diesen Daniel erleben, ist, dass eben ein Christsein sich nicht nur in der privaten Sphäre darstellt, sondern es hat immer öffentlichen Charakter. Christsein ist immer eine öffentliche, im eigentlichen Sinn politische, öffentliche Angelegenheit. Es geht gar nicht anders. Sie können einen Christen immer nur 100% kriegen, auch in seinem Alltag. Der Apostel Paulus kann das sagen, Römer 12, wenn er das zum Ausdruck bringt. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leib, euer Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Gottesdienst, nicht nur jetzt, heute Morgen, sondern Gottesdienst im Alltag der Welt, ununterbrochen, Montag bis Samstag, ist Gottesdienst dran. Und das spürt man diesem Mann, diesen Daniel ab. Und als sie versucht haben, diesen Daniel auszuhebeln, da haben sie es versucht, wie man es immer gemacht hat, damals vor 2500 Jahren und heute macht. Man sucht die schwarzen Flecken auf der weißen Weste. Und die haben natürlich versucht und versucht und versucht, diesen Mann auszuhebeln. Und sie haben nichts gefunden. Es steht sogar ein ganz moderner Begriff hier in der Sprache der Bibel. Es heißt nämlich, sie fanden keinen Grund zur Anklage und keinen Korruptionsverdacht. Was für ein starker Satz von diesem Daniel. Ich sage Ihnen, der hatte tatsächlich eine weiße Weste, dieser Mann. Warum? Weil er Christ war. Sie kennen diesen eigenartigen Satz, der manchmal durch die christliche Szene hindurch wabert, dass wir dann sagen, wir sind auch nicht besser als die anderen. Und sind sogar noch stolz auf diesen Satz. Den Satz hätte Daniel nie unterschrieben. Sondern für ihn galt, wenn man neutestamentlich reden will, das, was nachher der Apostel Petrus gesagt hat zu seiner Gemeinde. Brüder, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, Nicht sagen, die sind ja genauso schlimm wie die anderen auch, sondern dass sie sagen, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Denn das ist der Wille Gottes, dass er mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Führt euer Leben rechtschaffen. Und ich hoffe, sie spüren den Geschmack. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Ich will so leben, dass es meinem Gott Ehre macht. Ich muss nicht nur so leben, sondern ich will es. Und damit sind sie mitten in der Ethik des Neuen Testamentes. Die gesamte Ethik des Neuen Testamentes ist aufgehängt an der Gottesbegegnung. Wer Gott begegnet ist, lebt anders. Und deswegen müssen sie Menschen zur Gottesbegegnung führen. Und sobald Menschen Gott erleben, leben sie anders. Das war das Denken des Apostels Paulus. Wer Jesus sieht, lebt anders. Und damit landen wir bei dem zweiten großen Thema aus Daniel 6. Wie kriege ich mehr Raum für den Himmel auf Erden? So, dass ich begreife, warum es im Vater unser heißt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Verstehen Sie, im Himmel geschieht der Wille Gottes. Deswegen ist es im Himmel so gut. Im Himmel geschieht der Wille Gottes. Und jetzt sind Sie und ich zum Glauben an Christus gekommen. Und jetzt lernen wir von Jesus Christus, unserem Haupt, dass die ersten Bitten nicht die sind, was brauche ich, was will ich, was mache ich, was tue ich? Sondern dass die ersten Bitten eines Menschen sind, der an Jesus Christus glaubt. Dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich will deinen Willen auf dieser Erde. So kriegt der Himmel mehr Raum auf der Erde. Und wenn Sie das vor Augen haben, dann merken Sie plötzlich, was für ein unglaubliches Praxisfeld sich da auftut. Sie haben eine Woche vor sich, ich habe eine Woche vor mir. Und ich behaupte, Sie bekommen Dutzende, ich will sogar sagen, Hunderte von Möglichkeiten, wo in ganz schlichter Art und Weise Sie und ich dem Himmel Raum geben können auf der Erde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In Ihnen wohnt der Geist Gottes. In mir wohnt der Geist Gottes. Und er wird es Ihnen vielleicht unangenehm deutlich machen, wo Sie die Möglichkeiten bekommen, mit Kleinigkeiten dem Himmel Raum zu geben auf der Erde. Und jetzt könnten wir anfangen aufzuzählen. Alles, was in der paulinischen Ethik steht. Jeweils so die zweite Hälfte der paulinischen Briefe, die quillt ja über von Ethik. Ja? Denken Sie an den Kolosserbrief. Lebt nun als die Auserwählten, Geliebten und Heiligen. Lebt als solche, die ihr Christus kennengelernt habt. Ihr dürft doch nicht mehr in den alten Kleidern unterwegs sein. Legt die alten Klamotten an und ab und zieht die neuen Kleider an. Ihr könnt doch nicht mehr leben wie die Heiden in der Nichtigkeit des Sinnes. Das geht doch nicht mehr. Zieht den neuen Menschen an, wie er in Christus Jesus geschaffen ist. Und dann geht's los. Lügt nicht mehr, redet die Wahrheit, habt brüderliche Liebe untereinander. Einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, seid gastfrei. Eine ganze Serie, ununterbrochen. Merken Sie, Mensch, da kommt ja der Himmel auf die Erde. Was wäre das in der nächsten Woche für Sie und für mich, wenn es bei Ihnen und bei mir ein bisschen himmlisch zuginge? Verstehen Sie, was für ein Adel unser Leben bekommt, dass in unserem Leben es himmlisch zugehen kann. Römerbrief, 6. Kapitel. Der Apostel Paulus macht uns das deutlich. Ihr habt zwei Varianten zu leben. Ihr habt einfach zwei Varianten zu leben. Sucht euch aus. Ihr könnt entweder in der Faktizität eures Lebens, Tag für Tag, Ehre geben dem alten diabolischen Söldnerführer mit dem, was ihr da macht. Macht weiter. Aber guckt euch mal das Ergebnis an von dem, was er da macht, sagt Paulus. Er ist recht deutlich. Es sind Ergebnisse, deren ihr euch schämt. Oder ihr habt die Möglichkeit, jetzt in der Sprache heute Morgen, dem Himmel Raum zu geben auf der Erde. Nehmt euch den neuen Söldnerführer vor. Das heißt, seid Soldaten. Paulus scheut sich ja nicht, recht militaristisch dort zu sprechen. Seid Soldaten hier dem Söldnerführer, dem Christus her. Dem habt ihr euch übereignet, dem gehorcht ihr. Und dann guckt mal nach, was für Produkte eures Lebens dann rauskommen, wenn ihr nun den Himmel auf die Erde kommen lasst. Produkte, an denen nicht nur ihr euch freut, sondern die ein Segen sind für andere und die vor allem eines erreichen, dass tatsächlich Gott, um den es doch geht, geehrt wird. Der Himmel kommt auf die Erde. Und deswegen sehen Sie Daniel, wie der seinen Job macht, wie der seinen Beruf ausübt. Da kommt der Himmel auf die Erde. Sie sehen Daniel, wie er mit Mitarbeitern umgeht. Da kommt der Himmel auf die Erde. Sie sehen Daniel in seinem persönlichen, privaten Umfeld. Da kommt der Himmel auf die Erde. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen, klein bisschen Geschmack gemacht, es in dieser Woche himmlisch zugehen zu lassen. Und glauben Sie mir, Sie müssen gar nicht bis Montagmorgen warten. Sie haben schon die unmittelbare Chance, nach diesem Gottesdienst anzufangen, dass es himmlisch wird. Sie wissen doch, manches Mal ist es nur eine Geste, nur ein Blick, nur ein halber Satz, der den Himmel auf die Erde bringen kann. Schaffen wir mehr Raum für den Himmel auf Erden. Das beten wir. Das werden wir auch am Ende dieses Gottesdienstes beten. Dein Wille geschehe, wie schon im Himmel, so bitte ich jetzt auch auf Erden. Auch bei mir, Herr, auch bei Ihnen. Das ist der zweite Kreis, wo es mehr Raum gibt für den Himmel auf Erden. Und jetzt noch ein dritter Kreis. Und das sind diese faszinierenden Fenster nach Jerusalem. Natürlich, das kennt man. Ich hoffe, Sie kennen es. Dass der Daniel, dieser Exulant, dieser Vertriebene, dass dieser Daniel nun offene Fenster nach Jerusalem hat. Das heißt, diese Fenster nach Jerusalem bringen zum Ausdruck, hier, wo ich jetzt gerade lebe, bin ich eigentlich fremd. Hier gehöre ich eigentlich nicht hin. Das hat dieser Mann Jahrzehnte festgehalten. Dieser Teenager als Vertriebener nach Babylon gekommen. Jetzt ein gut 80-jähriger Mann hat die offenen Fenster nach Jerusalem. Er weiß, da ist der Mittelpunkt, da ist das Zentrum. Um das geht es. Es geht um Jerusalem. Querstrich, es geht um den Himmel. Da gehöre ich eigentlich hin. Und deswegen ist ein ganz starkes Symbol. Diese offenen Fenster nach Jerusalem. Die offenen Fenster zum Eigentlichen. Die offenen Fenster zu Gott. Die offenen Fenster für den Himmel. Und die lässt sich dieser Mann nicht verschließen. Als ich zum Glauben kam, als der Himmel in ihr Herz kam, haben sie in dem Moment, so lehrt es uns der Apostel Paulus, ein neues Bürgerrecht bekommen. Philipperbrief, Kapitel 3. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von dem Augenblick an haben Sie und ich eine neue Heimat, eine neue Qualität, ein neues Zentrum, einen neuen Fixpunkt, eine neue Angel, um die sich alles dreht. Der Himmel, die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Ich weiß, da werde ich hinkommen. Ich weiß, da ist mein Vater. Ich weiß, Johannes 14, da ist eine Wohnung für mich bereitet. Ich weiß, 1. Korinther 6, da habe ich Aufgaben und Jobs ohne Ende. Ich weiß es. Aber doch bin ich hier. Aber ich habe jetzt schon offene Fenster zum Himmel. Was heißt das denn? Das heißt, dass Sie und ich immer wieder durchstoßen dürfen zu der Realität unseres Gottes in unserer alltäglichen Welt. Das ist wichtig. Das ist enorm wichtig. Ihnen geht es da garantiert nicht anders als mir, dass manches Mal der Himmel zu ist. Kennen Sie das? Der Himmel ist gar nicht zu von Gottes Seite aus. Nein, da gilt immer, der Himmel ist offen. Sondern für mich ist er zu. Er ist aus meinem Kopf raus. Er ist aus meiner Seele raus. Er ist aus dem normalen Wirklichkeitsbezug raus. Und plötzlich lebe ich wieder und rudere ich hier rum und schaff und mach und tu, als ob es den Himmel nicht gäbe. Eigentlich furchtbare Zustände für einen gläubigen Menschen. Und doch kennen wir sie. Wie oft sind Sie und ich am Rudern? Wie oft haben Sie und ich Probleme, Sorgen, Nöte, Sünden, ach, das ganze Gesocks Ihres und meines Alltags. Und wir rudern vollkommen allein, bis wir vielleicht daran erinnert werden, vielleicht auch durch diesen Morgen. Mensch, ich habe doch eigentlich offene Fenster zum Himmel. Ich darf die Fenster aufstoßen. Ich darf den Himmel reinlassen in mein Leben. Ich darf beten. Ich darf beten. Und das Geschenk des Gebetes ist für Ihren Alltag, für meinen Alltag, wie das Aufstoßen der Jalousien und der Rollladen und was auch immer Sie haben wollen da vor Ihren Fenstern und Sie das Licht des Tages reinlassen. Sie merken, jetzt kommt der Himmel wieder bei mir an. Jetzt kommt der Himmel wieder bei mir an. Und das Wunderbare des Gebetes ist ja, man hat es immer bei sich. Sehen Sie, da brauchen Sie keinen Ort für. Sie brauchen auch keine pastorale Begleitung. Sie brauchen keinen Spezialkurs. Das Gebet haben Sie immer bei sich. Sie kommen morgen an Ihren furchtbaren Schreibtisch, der so aussah wie am Freitagnachmittag, da hat sich nichts verändert, nicht wahr? Aber Sie haben den Himmel dabei. Sie können den Himmel dazu nehmen und die Tür aufstoßen und die Fenster aufstoßen und sagen, ich mache das heute nicht alleine. Und Ihre Ehe ist genauso öde wie vorher. Und was Sie gestern genervt hat, nervt Sie heute genauso. Aber Sie können den Himmel mit hineinholen auf die Erde. Verstehen Sie? Ich behaupte, dass Gott manches Mal schon überrascht ist über uns. Er ist vor allem deswegen so überrascht, weil wir so selten bei ihm ankommen. Er sieht die ganzen Probleme, die wir haben, und er sieht die ganzen Lösungen und Hilfsmöglichkeiten, die er hätte, und er sieht uns und denkt manches Mal, warum kommen die eigentlich nicht? Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass Gott es förmlich erwartet, dass Sie mit Ihren Problemen kommen? Nicht, dass Sie mit Ihrem Lobpreis alleine kommen, das ist auch schön. Aber er erwartet auch, dass Sie mit Ihren Problemen kommen, tatsächlich. Er hat es uns sogar gelehrt. Er hat es uns gelehrt. Im Philipperbrief, im 4. Kapitel, sagt uns der Apostel Paulus, lasst eure Sorgen, eure Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden, sagt Luther so schön. Eigentlich heißt dieses Wort, publiziert eure Sorgen vor Gott. Der wartet drauf. Wo sind Ihre Sorgenveröffentlichungen? Wo ist Ihre neueste Publikation Ihrer Nöte? Versteht, in diesem Augenblick stoßen Sie die Fenster auf und der Himmel kommt rein. Der Himmel kommt rein. Und deswegen ist es ein Riesengeschenk, das zu sehen. Ich kann dem Himmel Raum geben auf Erden, in meinem kleinen, schlichten Leben. Ich muss nicht mehr alleine wursteln. Ich trage weder meine Sündenlast alleine, noch trage ich meine Sorgen alleine, noch meine Verzweiflung, noch meine Einsamkeit, noch meine Wut, noch meinen Schmerz, noch meine Wünsche, noch mein Glück. Ich habe den Himmel mit dabei. Also stoßen Sie mit mir in dieser Woche ab und zu die Fenster auf, damit der Himmel reinkommt. Mehr Raum für den Himmel auf Erden. Das heißt, in diesem wunderbaren Wort Gottes kriegen Sie in dreifacher Weise wenn Sie jetzt gut zugehört haben, in dreifacher Weise den Himmel auf die Erde. Einmal im Wissen, Jesus hat für mich den Himmel aufgetan. Der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gelitten, geblutet, darum. Der Himmel ist offen. Und der Himmel ist für mich offen als eine wunderbare Herausforderung, das Wirklichkeit werden zu lassen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und der Himmel ist offen, ich muss nicht mehr alleine bleiben. Ich stoße die Fenster auf und lasse den Himmel rein in mein Leben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser dreifachen Weise erfahren, dass mehr Raum ist für den Himmel auf Erden. Gott segne Sie. Ich bete. Wort Gottes ist gut. Und wir danken dir für dein Wort. Du baust deine Gemeinde dadurch. Du tröstest sie. Du unterweist sie. Du segnest sie über alle Maßen. Und wir danken dir für dein Wort. Auch für das Wort an diesem Morgen. Wir beten dich an, Jesus Christus, dass du für uns den Himmel aufgetan hast. Wir danken dir für dein Leiden, Sterben, Begraben sein und Auferstehen. Wir preisen dich darüber, dass wir in dir unter offenem Himmel leben dürfen. Danke, dass du den Himmel zerrissen hast. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir jetzt dir die Ehre geben dürfen und dass dein Wille in unserem Leben geschehen darf, wie schon im Himmel, so auch auf Erden. Es ist unsere ganz große Bitte füreinander, dass der Heilige Geist in uns so präsent, aktiv und durchlässig ist, dass es auch in unserem Leben in diesen Woche himmlisch zugehen darf. Wir fordern dich auf, lebendiger Gott. Erinnere uns an dieses Wort. Und dann danken wir dir, dass du uns auch neu ermutigst, die Fenster aufzustoßen, den Himmel reinzulassen in unser dunkles Leben. Du kennst jede Sorge und jede Not, jede Last und jedes Problem. Und allein wenn schon dein Licht uns bescheint, sieht es schon anders aus. Und so wollen wir auch ganz persönlich Menschen sein und Menschen werden, die Fenster aufstoßen für den Himmel. Die betend vor dir stehen, dem lebendigen Gott. Und wir bitten dich, schaff du mehr Raum. Mehr Raum. Für den Himmel auf Erden, für den Himmel bei uns. Danke, dass du es tun willst. Wir ehren dich. Wir beten dich an. Amen.